Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 79 vom Wartungsfenster, aufgenommen am 24. April 2000. Naja, sind ja jetzt eigentlich erst 4 Wochen und...
Ja, war März, ne?
Im März. Genau, März Aufnahme, ne? 25. Wir haben jetzt 26.
Ja, jetzt, das ist eigentlich so kleinlich, es war im März.
Wir haben tatsächlich gerade überlegt, also wir mussten nochmal nachgucken, ich glaube, es war dann irgendwie auch der 26. März oder so, da ist die Folge 78 erschienen und danach endete es abrupt.
Was heißt endete? Es wurde verschoben.
Es wurde verschoben und verschoben und verschoben und wir haben von allerlei Ecken immer die Frage, ja, wann kommt immer neue Folgen, wann kommt immer neue Folgen? Ja, sind in Planung. und tatsächlich hatten wir vor diesem Aufnahmetermin auch schon mindestens 2 Soundchecks.
Ich glaube sogar mehr, aber.
Wo wir dann danach immer so verschieben wir es dann doch, weil wegen Problemen mit dem Audio-Equipment haben wir es dann immer sein gelassen.
Also wir haben dann immer die Frustrationsgrenze überschritten und hatten dann keinen Nerv mehr aufzunehmen.
Das muss an unserem Job liegen. Ja, tatsächlich. Etwas über ein Jahr ist es her, seitdem die letzte Folge vom Wartungsfenster erschienen ist. Und ich habe ja immer gesagt, wann immer ich gefragt werde, nein, das Projekt ist nicht eingestellt worden.
Wir haben uns das auch gegenseitig immer gesagt.
Wir haben das uns auch gegenseitig immer wieder gesagt, dass dieses Projekt nicht eingestellt wurde. Wobei Projekt ist eigentlich das falsche Stichwort. Soll ich dir auch sagen, warum?
Weil es kein definiertes Ende hat?
Korrekt, weil die Folge selber hat zwar ein Ende irgendwann, aber das Wartungsfenster selber ist ja kein Projekt. Es hat ja kein definiertes Ende, keinen Zielzustand. Und ich glaube, ja, wenn wir es wie ein Projekt managen würden, dann wäre das hier wahrscheinlich schon alles verloren. Wir hätten, glaube ich, hier sämtliche Projektmetriken gerissen. Aber wir sind wieder da.
Willst du jetzt behaupten, wir können kein Projekt? Ja. Doch, nein, das wolltest du nicht behaupten. Wir sind wieder da.
Wir können auch Projektmanagement, wenn du das sagen wolltest.
Ja, natürlich können wir auch Projektmanagement. Ich will doch.
Ne? Hoffen,
du wolltest nichts anderes andeuten.
Ich wollte nichts anderes andeuten. Wir haben, manchmal haben wir zwar eine krude Mischung zwischen agil und Chaos.
Eine Mischung zwischen agil und Chaos, ja.
Wir nennen das auch gerne das agile Chaos. Nein, tatsächlich. Ja, wir sind halt so ein bisschen wie das A-Team. Ja, gib uns eine Scheune, ein Schweißgerät und einen alten Traktor und wir kommen mit einem Panzer
raus. Zack, hast du deine Tennisklasse da stehen. Genau.
Ich glaube, der Stefan fände das uncool, wenn sein neues Nutanix-Cluster, wenn wir da einen Schweißbrenner im Schlepptau hätten. Ja, ich meine, das war ja, glaube ich, heute zum einen haben wir uns natürlich auf diese Aufnahme sehr gefreut. Und dann hatten wir heute noch eine andere sehr freudige Meldung. Momentan, wir alle kennen es, Flash Shortage, ne? RAM ist teuer und alles, ganz schlimm wegen AI, ne? Die KI ist schuld. Wobei ich mir letztens habe sagen, dass man soll nicht die KI sagen.
Ja.
Der Kunde hat Nutanix Cluster bestellt und eigentlich haben wir uns schon darauf eingestellt, ja. Das wird dann irgendwas so im Oktober,
August, September, so um die Oktober, Kante.
Ne? Irgendwie Ende Q2, Q3.
Also alle waren darauf so eingestellt, genau.
Genau, und dann steht heute unser VB hier in der Tür, der es verbimmelt hat. Na, er hat es ja eigentlich nicht verbimmelt. Er hat nachher die AB geschrieben.
Ja, das Wort verbimmelt ist jetzt vielleicht auch verwirrend. Der es verkauft hat.
Das waren wir.
Ja, verbimmelt hat er vielleicht was, aber nicht.
Die Präsentation, ja. Und sagte, nächste Woche steht das Zeug hier auf dem Hof.
Genau. Worauf wir erschrocken den Kalender aufgemacht haben.
Um zu gucken, wann haben wir denn noch Zeit dafür?
Ja, ist ja nicht so, als ob wir noch gerade andere laufende Projekte hätten. So 2, 3, 10.
Das A-Team hat auch nicht immer in Florida am Strand gelegen. Die hatten auch immer etwas zu tun.
Das A-Team ist echt lange her. Ne? Ich muss jetzt gerade darüber sinnieren.
Ich wollte dich gerade schon fragen, oder ist das an dir vorbeigelaufen? Ich bin jetzt auch nicht so viel älter als du. Insofern, das kann nicht an mir vorbeigelaufen sein.
Nein, natürlich ist es nicht an mir vorbeigelaufen. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe es jetzt auch nicht so häufig geguckt, dass ich
kann. Doch, da bin ich total. Also A-Team, Knight Rider, Street Hawk, Airwolf.
Airwolf.
Mhm. Ne? Das war. Also zumindest als Kind war das ganz spannend. Ja, ist alles schlecht gealtert.
Airwolf hat doch auch irgendwie eine interessante Geschichte, ne? Also der Hubschrauber,
meinst du? Der Hubschrauber. Du meinst der Hubschrauber, der dann nach den, das habe ich dir sogar mal erzählt, glaube ich. Dieser Hubschrauber ist ja dann später, nach den Filmaufnahmen, das war ja eine Bell, schlag mich tot. Mhm. Und dieser Hubschrauber ist dann nachher in als Rettungshubschrauber umgebaut worden.
Stimmt, das hast du mir erzählt, ja.
Genau. Und dann
wollte dich jetzt natürlich nochmal einladen.
Diese Geschichte zu erzählen. Ja, kann man also in dem Wikipedia-Artikel von Airwolf auch nachlesen. Ja, und das Ding ist dann tatsächlich im Hochsauerlandkreis bei Bestwick irgendwann mal im Nebel, bupp, vor so einem Berg geknallt und abgestürzt. Ja. Fun Fact übrigens, als Pilot.
Das ist jetzt, war jetzt kein, nicht unbedingt ein Fun Fact, aber ja, erzähl weiter.
Stimmt, hast du recht. Ja, das war so nicht geplant. Aber ich würde mich als Pilot vom Hochsauerlandkreis fernhalten.
Ach.
Ja, da ist auch mal eine U-2, so ein US-Spionageflugzeug mal runtergekommen.
Mhm. Okay, war mir gar nicht so bewusst, dass wir hier quasi ein innerdeutsches Bermuda-Dreieck haben.
In der Eifel fallen nur irgendwelche Eurofighter vom Himmel oder so.
Okay.
Nee, tatsächlich, da ist auch mal irgendwie eine U-2 irgendwo im Wald runtergekommen.
Ah ja.
Ne? Die haben aber nicht die Kubaner irgendwie abgeschossen. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder da und wir geloben natürlich, das ne, ist jetzt nicht so eine Aufnahme zwischendurch, sondern wir haben schon vor, uns wieder regelmäßig.
Ja, wir haben da sogar einen Plan. Ja,
genau.
Aber das wird sich dann zeigen.
Wir sind erstmal guter Dinge. Ne?
Und wir sind guter Dinge.
Ne, also zumindest ich war ja auch weiterhin zu hören. Es gab ja ein paar Folgen von den Faxinformatikern, wo ich ja dabei war. Und der Podcast, der fensterlose Podcast-Bus vom Marius Quabeck hat auch vor meiner Tür gehalten. Mhm. Und er hat mich damit DDR4-Speicher reingeloggt und seitdem gehöre ich zur neuen Besatzung von Technik seit Anfang des Jahres. Also da bin ich auch immer mal wieder jetzt zu hören. Aber das ist ja hier unser Beider, Beider Baby.
Mhm.
Und wir geloben, dass wir es das jetzt wieder regelmäßiger Folgen. Also die nächste Folge kommt dann nicht im Mai 27.
Genau. Nein.
Ja, ich glaube, was in diesem, also wenn wir jetzt sagen, was ist in diesem Jahr passiert? Ich glaube, wenn wir das Thema aufmachen, dann kommen wir heute zu nichts mehr.
Nee, das würden wir, dann wären wir vielleicht am Sonntag auch fertig mit der Aufnahme.
Das wäre irgendwie unglücklich.
Aber man könnte sich ja so die letzten Monat mal anschauen.
Genau, wir setzen uns jetzt hier wieder mal mit Dosenbier und Popcorn hin und gucken uns die Unfälle der letzten Wochen an.
Mhm,
da hat uns ja, also mich hat es ja nur indirekt betroffen, aber die D-Trust, die hat uns ja so ein kleines Osterei gelegt.
Ja, und es ist ja auch nicht so, als ob es nicht eine gute Tradition hätte, dass wir beide an Karfreitag in irgendeiner Weise beim Kunden einfliegen müssen.
Stimmt, an Karfreitag kreuzt sich immer irgendwas, ne?
Ja, ist so in diesem Fall D-Trust offensichtlich. Ja, da gibt es ja eine kompliziertere Geschichte, aber vielleicht müssen wir da, bevor wir diese Geschichte erzählen, was mit D-Trust passiert ist, für die es nicht mitbekommen haben, so ein paar Basics nochmal.
Genau,
was ist denn eigentlich ein Zertifikat?
Was ist eigentlich ein TLS-Zertifikat? So, die meisten werden jetzt schon wieder abschalten, weil irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, so Zertifikate, PKI, das ist immer so, ich meine, das erleben wir ja auch tagtäglich irgendwie so in der Praxis.
Ja, ja.
Das ist wirklich ein Thema, da steigen die Leute regelmäßig aus.
Ja, es sind jetzt nicht direkt alle auf dem Level, kann man die nicht so bauen, dass sie nie ablaufen, aber trotzdem nervig ist es ja für viele Leute.
Ich meine, aber ein Zertifikat, was nicht abläuft, das wäre schon irgendwie ein bisschen witzig, ne?
Ja, das wäre schon creepy.
Insofern, nein, also das ist es, das haben wir nicht. Aber was ist eigentlich ein Zertifikat und wofür brauchen wir das eigentlich?
Ach, das war jetzt eine Frage an
das
mich?
Das war eine Frage an
Ach
dich.
Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt uns was erzählen.
Nein, ich möchte nur, dass wenn du jetzt Mumpitz erzählst, dann stürzen sich die Leute alle auf dich.
Du meinst, ich bin hier die Opferanode.
Das finde ich auch einen so schönen Begriff, ne? Die Opferanode.
Ja, der ist herrlich. Ja,
Nein, genau.
Ne, wie sagen wir das denn?
Disclaimer, wir beide haben Zertifikate schon verstanden. Wir haben auch PKI verstanden.
Im Prinzip schon, ja.
Es ist auf jeden Fall ein immer wiederkehrender Quell der Freude.
Ich glaube immer noch bis heute, du hast Zertifikate sehr viel besser verstanden als ich. Deswegen habe ich jetzt darauf gewartet, dass du anfängst zu erklären. Aber
ich bin nur häufiger durch das tiefe Teil der Tränen gelaufen.
Ja, okay, wahrscheinlich auch das. Was ist denn so ein Zertifikat? Ne? Nehmen wir jetzt mal einen digitalen Ausweis für Webseiten und Dienste, ja, und ermöglichen eigentlich HTTPS, ja, also verschlüsselte Verbindungen, und dadurch legitimiert der Server sich, dass er auch wirklich der ist, der sich ausgibt. Und ja, um in Richtung D-Trust zu leiten, das wird von sogenannten Zertifizierungsstellen ausgestellt. Also wir gehen jetzt wirklich nochmal ganz paar Schritte zurück. Und Browser wie Chrome, Edge, Firefox, Safari ist mein Liebling dabei, pflegen halt sogenannte Root Stores oder Trust Stores, und das sind Listen von CAs, denen sie von Haus aus vertrauen. Und üblicherweise, wenn da CAs drauf fehlen, dann gibt es im Browser halt Warnmeldungen. So genau. Simpel gesprochen, und zwar konkret die Warnmeldung CA unknown oder invalid oder was auch immer.
Richtig.
Genau.
Also, genau. Der Hintergrund ist ja diese
Certificate. War richtig soweit?
Alle gesprochen wie ein wahres
Wunder. Ja, ne? Sehr schön.
Also diese Certificate Authorities, naja, das sind halt Institutionen, die halt mit ihrem Namen dafür stehen, dass wenn irgendein Dienst diesen Ausweis, dieses Zertifikat zückt, da steht halt drin, wer hat es denn ausgestellt? Und diese CAs bürgen quasi mit ihrem Namen. Und damit ein Browser oder auch ein wie auch immer anderer gearteter Dienst dieses Zertifikat auch validiert, guckt er sich halt sehr genau an, ist der Server denn wirklich der, für den er sich ausgibt? Public Key und Zertifikat und hin und her. Und dann guckt er sich aber auch an, welche Zertifizierungsstelle hat das denn ausgestellt? Mhm. Ja, und da gibt es dann halt auch so Zertifikatsketten, also typischerweise diese Zertifizierungsstellen auf alleroberster Ebene, also die Root-CAs, und dann gibt es halt typischerweise noch darunter geordnete CAs, also Sub-CAs oder sogenannte Issuing-CAs, die eigentlichen Zertifikate dann ausstellen. Und damit so ein Browser oder ein Dienst auch wirklich das alles prüfen kann, muss er diese ganze Kette kennen.
Mhm.
Ja, und es ist halt für die verschiedenen CAs nicht so einfach, in diese sogenannten Root-Stores der verschiedenen Browser oder auch, zum Beispiel von Java, ne, JKS, Java Key Store, da reinzukommen. Also da gibt es wirklich nur so eine Handvoll Zertifizierungsstellen, die da drin sind. So, dann gab es ja so eine, also gibt es ja noch dieses CA-Browser-Forum, also dieses CAP-Forum, das ist so dieses Gremium, in dem Browseranbieter und CAs sitzen und so ein bisschen die Spielregeln, die verbindlichen Regeln aushandeln. Und eine Regel, an der sie immer wieder jetzt in letzter Zeit rumpopeln, aus guten Gründen, das ist die Laufzeit von diesen Zertifikaten.
Es kommen wunderbare Zeiten auf uns zu, denn die Laufzeit von Zertifikaten werden immer kürzer.
Genau,
also
wir sind
maximal zulässige Laufzeit, formulieren wir es so.
Denn bisher war es so, dass diese Zertifikate eine Laufzeit von bis zu 398 Tagen hatten, die von diesen CAs ausgestellt wurden. Mhm. Wenn ihr eine eigene CA betreibt, in eurem eigenen Netz, dann könnt ihr auch gerne Zertifikate mit 2, 3, 5, 10, 40 Jahren. Ich habe auch schon Zertifikate mit 40 Jahren Laufzeit gesehen.
Genau. Fun Fact, ein Browser wie Edge beispielsweise stört sich überhaupt nicht daran, ob das Zertifikat jetzt 5 Jahre gültig ist oder nicht. Safari meines Wissens inzwischen schon.
Ja, ich glaube, es hängt davon ab, aus welcher CA das Ganze kommt. Also ich glaube, weil diese verkürzten Laufzeiten, die jetzt auch kommen, das gilt halt alles nur für öffentliche Zertifizierungsstellen. Das gilt nicht für Zertifizierungsstellen aus dem eigenen Netz. Oder zieht Safari da anders?
Ich bin relativ sicher, dass ich das mal mit einem intern ausgestellten Zertifikat auf meinem iPhone gesehen habe. Jetzt wirst du nicht fragen, was soll das denn für eins gewesen sein? Aber
egal.
Andere Geschichte.
Genau. Auf jeden Fall hat dieses CAP-Forum in dem sogenannten SC081, das wurde im April 2025 angenommen und wurde ab März 26 wirksam, ein Stufenplan für kürzere Laufzeiten beschlossen, nämlich ab dem 15. März 2026 maximal 200 Tage, ab März 27 100 Tage und ab März 29 47 Tage. So, jetzt werden die ganzen Leute, die Let's Encrypt nutzen, ja sagen, ja, ist doch ein alter Hut. Ne? Let's Encrypt hatte ja schon immer kürzere Laufzeiten. Ja, Let's Encrypt war aber auch immer schon gut automatisiert, ne, mit Acme und Certbot und so weiter.
Das ist richtig. Also auf Windows etc. oder da musst du halt schon wirklich irgendwie echt basteln, anfangen zu basteln mit irgendwelchen Tasks und weiß ich nicht, um das automatisiert zu erneuern. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, andere Gerätschaften, sagen wir mal so ein Netzgelder oder so. Keine Ahnung, ob das mit Acme überhaupt.
Ja, ich glaube 14.1 kann Acme, aber nimm mal so ein Exchange oder auch so ein MS-SQL-Server. Ja, der möchte halt irgendwie sein Zertifikat da irgendwie speziell auf spezielle Art und Weise dargereicht haben, damit er das nimmt.
Ja.
Ne? So, und die Begründung dafür, die ist auch in meinen Augen sehr nachvollziehbar, ne? Kürzere Laufzeiten sollen die Sicherheit erhöhen, ne? Weil zum Beispiel kompromittierte Zertifikate durch einen gestohlenen privaten Schlüssel, ne, die werden halt schneller ungültig, ne? Oder halt veraltete kryptografische Algorithmen oder Schlüssellängen, ne? Wir alle kennen die guten Webserver-Zertifikate, RSA 2048-Bit, ne? Die werden dann halt regelmäßiger aktualisiert und, naja, dadurch, dass du halt so kurze Laufzeiten hast und die Laufzeiten sich verkürzen, bist du quasi gezwungen, das Ganze zu automatisieren, was natürlich dann menschliche Fehler reduzieren soll, weil das ist ja auch ein Problem. Ne?
Ja.
So CSR verbockt, Zertifikat ausgestellt, eingespielt, Zertifikatswarnung bekommen, weil man irgendwo beim Servernamen ein Typo drin hat oder so.
Mhm. Ja. Ne? Versehentlich irgendwo den Private Key liegen lassen.
Genau. Also für die Admins bedeutet das, ne, wer das Ganze nicht automatisiert hat, wie ne, mit dem ACME-Protokoll bei Let's Encrypt, das wird dann ab 29 hässlich.
Ja. Jetzt sagst du gerade eben, nur mal eine naive Frage, ne? Wenn ich ein kompromittiertes Zertifikat habe, ja, sollte ich das nicht auch zurückziehen lassen?
Ja, wenn ich natürlich weiß, dass mir das Zertifikat samt privatem Schlüssel abhanden gekommen ist, ja, dann soll ich das natürlich zurückziehen. Das ist schon so.
Ja, okay.
So, dann müssen wir jetzt aber auch mal aufdröseln, wer ist denn eigentlich die D-Trust?
Ja, für die, die von denen noch gar nicht gehört haben, ne? Es ist eine Tochtergesellschaft der Bundesdruckereigruppe. Ne? Also
genau, das sind die
gehört dem Bund. Ne?
Physikalischen Ausweise auch drucken.
Genau, kennen wir alle, haben wir alle in der Tasche. Das D-Trust ist eine zugelassene Zertifizierungsstelle und ein Vertrauensdiensteanbieter.
Nach EIDAS, was immer das heißen mag.
Ja, ich stolperte gerade so drüber und überlegte, was war das nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Aber
keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die D-Trust läuft uns eigentlich regelmäßig über den Weg. Also nicht nur, weil sie halt ne, TLS-Zertifikate für Webseiten und Dienste ausstellen, sondern halt auch elektronische Signaturen und Siegel und vor allem, ne, ich tummel mich ja immer auch so ein bisschen im Bereich Healthcare und Pflege, naja, die stellen halt auch die elektronischen Heilberufeausweise, also die EHBAs für Ärzte und Therapeuten und so weiter aus und halt auch Zertifikate, die innerhalb der Telematik-Infrastruktur genutzt werden. Das ist ja so ein abgeschottetes, gesichertes Netz innerhalb des Gesundheitswesens. Und damit ist die D-Trust natürlich auch ganz besonders tief in so kritische Infrastruktur eingebunden, halt Arztpraxen, Kliniken, Krankenkassen. Bundesbehörden nutzen auch D-Trust-Zertifikate, wobei nicht alle, also ein paar nutzen auch wohl Let's Encrypt. Und wie soll man so schön, oder um es mal sehr deutlich zu sagen, da hat die D-Trust vor Ostern so mal so richtig reingeschissen. Aber so richtig.
Ja,
weil es gab zwei Vorfälle.
Also es gab, was wir mitbekommen haben, das ist auch am Ende das, was der Kunde gesehen hat. Aber das Ganze ging natürlich noch ein bisschen vorher. Gibt es eine spannende Vorgeschichte. Und ich sag mal jetzt mal Bugzilla 2023458.
Genau, weil das ist nämlich ein Bug oder ein Incident, den sie erfasst haben. Da müssen wir uns jetzt mal, um das zu verstehen, was da passiert ist, müssen wir uns mal angucken, wie das Ausstellen von diesen Zertifikaten funktioniert. Denn es ist eben nicht damit getan, dass diese CA einfach einen sogenannten Certificate Signing Request einfach unterschreibt, mhm, ne, und mhm, das Zertifikat, sondern damit das Ganze auch schön öffentlich nachvollziehbar ist, ja, wird ein sogenanntes Vorzertifikat, also ein Pre-Certificate, mhm, erstellt. Ja, das ist quasi identisch mit dem nachher richtigen Zertifikat, mhm, aber es fehlen halt so ein paar Sachen, nämlich unter anderem eine ID, und es wird noch eine spezielle OID mit eingetragen, die dieses Zertifikat für alle Browser ungültig markiert.
Okay.
Aber dieses, mhm, Vorzertifikat ist wichtig, damit nämlich das Ganze in das sogenannte Certificate Transparency Log eingetragen werden kann. Ja, das ist ein öffentlich einsehbares Log. Ne, mhm, das, also wenn ihr euch mal Zertifikate anguckt, werdet ihr dann auch den Hinweis darauf finden. Und am 11. März hat die D-Trust bei sich ein Change durchgeführt, um halt diese Reduzierung auf diese neue 200-Tage-Grenze vorzubereiten. Und das haben sie dann aber wohl nicht damit gemacht, dass sie das Ganze wie vorgeschrieben in einem QA-System erstmal getestet haben, sondern sie haben das Ganze wohl unter Zeitdrucke direkt in der Prod implementiert. Mhm. So, dann traten am 15. März 26 traten diese neue Regeln in Kraft. Also ne, keine Zertifikate mehr mit Laufzeiten über 200 Tagen. So. Und dann fiel der D-Trust halt tatsächlich um 11.34 Uhr UTC auf, naja, dass sie für 19 Pre-Certificates, dass sie 19 Pre-Certificates ausgestellt, mhm, haben, mhm, die länger, mhm, als die 200 Tage gültig sind. Ne? Und die waren dann auch in diesen CT-Logs eingetragen. Aber die richtigen Zertifikate, die waren zu dem Zeitpunkt nicht ausgestellt. Trotzdem, mhm, mussten sie diese Pre-Certificates halt revoken. Ja? Mhm. Und das haben sie dann auch getan. Das war dann so 16.34 Uhr UTC am 15. Und die D-Trust hat sich dann, also hat diesen Vorfall dann halt auch gemeldet. Und das ist auch eigentlich alles erstmal cool, ja, es, mhm, ist ein Fehler passiert, sie haben diesen Fehler bemerkt, sie haben es gefixt und haben dann auch so gesagt, ja, ne, ist halt Fehler passiert, Konfigurationsänderungen, mhm, ne, haben wir in der Pod gemacht, ist halt dann auf den Hammer gelaufen und ja, so, und dann gab es aber auch noch einen zweiten Vorfall, als sie nämlich diesen ersten Vorfall aufgearbeitet haben. Das Ganze haben sie auch in einem Bug dokumentiert, 202.9013, das haben wir auch verlinkt. Und das ist nämlich ein fehlendes Pre-Signing oder ein fehlerhaftes Pre-Signing-Linting. Mhm. So, die D-Trust ist hingegangen, hat sich dann diesen ganzen Prozess nochmal sehr genau angeguckt und ist dann darüber gestolpert, dass das eigene Linting-Verfahren vor der Zertifikatsausstellung nicht dem, also dieser, also einer Baseline aus diesem CAP-Forum, mhm, entspricht, mhm, und das ist das Baseline Requirement 4312. Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, mhm, was ist da vorgeschrieben? Vor dem eigentlichen Signieren eines Zertifikats mit dem Schlüssel des CAs wird halt so dieses Vorzertifikat,
ja,
erstellt, mhm, und muss dann durch ein unabhängiges, dediziertes Linting-Tool auf Konformität geprüft werden, mhm, bevor das eigentliche Zertifikat signiert wird. Ja, fail closed. Mhm. So. Die D-Trust hat aber das Problem, oder hatte insofern ein Problem, dass dieses Linting-Tool nicht ausreichend unabhängig, mhm, von der eigenen CA war.
Mhm, okay.
Ja? Und das eigentliche Post-Signing-Linting fand da erst nach der Signatur und, mhm, dem Eintrag, mhm, im CT-Log statt. Und das ist zu spät, um nicht konforme Zertifikate zu verhindern. So, das haben sie gemerkt.
Das ist da aufgefallen.
Also genau, das haben sie. Sie haben sich das.
26 genau. Ist das aufgefallen.
Ne? Sie haben sich das sehr genau angeguckt und dann ist ihnen das aufgefallen. Und dann haben sie halt bemerkt, dass alle TLS-Zertifikate, die die D-Trust seit dem 15. März 25 ausgestellt hat, obwohl diese Zertifikate gültig sind, waren sie im Sinne dieser Baseline nicht konform. Ja, weil zum Zeitpunkt 15. März 25 war dieses Pre-Signing-Linting halt vorgeschrieben und es war die Zertifikate waren gültig, aber sie haben diese Baseline nicht erfüllt. Und das CAP-Forum schreibt dann vor, dass innerhalb von 5 Tagen oder 120 Stunden diese ganzen Zertifikate widerrufen werden müssen.
Ja, genau. Und der Vorgang, also ne, von dem Moment, okay, wir haben jetzt hier 19 Vorzertifikate, dann haben sie sich ja selber angezeigt und so weiter, das hat sich halt auch gezogen bis Anfang April, ne, also konkret bis zum...
Das war der Donnerstag vor Karfreitag. Ja, der Mittwoch, 4. April 26.
Der erste müsste das gewesen sein. Ne? Das hat sich bis dahin... Und dabei wurde festgestellt, okay, wir müssen jetzt alle Zertifikate, die seit... Und da haben sich vielleicht auch, also unsere Kunden haben sich erstmal sogar verlesen, haben gesagt, ah ja, hier 15. März, das ist ja noch gar nicht, das ist ja gar nicht so, da sind wir ja gar nicht betroffen, weil unsere sind ja von Anfang März bis, keine Ahnung, ich drauf gezeigt habe, nee, 25. Ja. genau, die werden revoked.
Genau, es gab einen fixen Termin aufgrund dieser 5 Tage oder 120 Stunden seit Meldung. Und das hieß, dass die D-Trust alle Zertifikate, die zwischen dem 15. März 25 und 2. April 26, 10.45 Uhr ausgestellt wurden, am Ostermontag, 6. April 26, 17 Uhr revoked.
Genau, Ostermontag. Und selbstverständlich haben alle gesagt, oh nein, wie können Sie das denn tun an einem Feiertag, tralala und so weiter. Ja, sie hatten nicht wirklich eine Wahl.
Sie hatten in diesem Fall keine Wahl. Problem war dann halt, dass wir haben Kunden gehabt, die hatten die ersten Meldungen dann von der D-Trust am
Donnerstagabend.
Donnerstagabend, teilweise.
Vor Karfreitag
bekommen. Dann war ja auch, also in NRW, hier waren Osterferien. Ich saß mit Kindern in Dänemark. Und dann ging das los. Und das Problem war, es sind ja TLS-Zertifikate und damit waren eben nicht nur Webseiten betroffen, sondern auch zum Beispiel Mobile-Device-Sachen, E-Mail-Gateways, VPN-Zugänge, Authentifizierungssysteme, ADFS zum Beispiel, Dienste der Telematik-Infrastruktur waren betroffen.
Ja, also auch mal wieder.
Genau, das war auch ganz
gebeutelt.
Schön. Genau, die BSI-eigene Webseite war auch kurzfristig betroffen. und das hat dann extrem viel Staub aufgewirbelt. Das BSI hat sich eingeschaltet und gesagt, Leute, weil das Problem oder... Das sah ja nach außen ein bisschen komisch aus, ne? So, es war ja auch immer so richtig Druck dahinter und es kam dann halt nur so eine Pressemitteilung von der D-Trust plus halt Kommunikations in Richtung der Kunden. Und einige hatten dann erstmal so, oh Scheiße, hat da einer bei der D-Trust irgendwie auf einen Phishing-Link geklickt oder was ist da jetzt Phase? Das BSI sah sich dann halt auch zu einer Stellungnahme genötigt, dass eben diese Maßnahmen nicht in dem Zusammenhang mit einem Cyberangriff stehen. Es handelte sich also um einen eher Compliance-getriebenen Widerruf. Und diese 5-Tage-Frist sind halt international verbindlich. Scheißegal, welche Feiertage hier in Deutschland gelten. Ne? Also da hatte die D-Trust tatsächlich nicht wirklich, wirklich eine Wahl. Und dumm gelaufen, hätte ich fast gesagt. Dann gab es diesen Widerruf, also dann ging natürlich erstmal dieser ganze Apparatur los. Ne? Zertifikate mussten neu ausgestellt werden. Das war jetzt bei unseren Kunden relativ easy, weil in der Regel liefern wir die CSRs. Das heißt, die haben die Kunden nochmal durchlaufen lassen. Wir haben dann im Schweinsgalopp dann da wieder die Zertifikate in den passenden
Formaten,
Varianten, private Schlüssel, verschlüsselt, unverschlüsselt, PKCS8, PFX, was weiß ich. Ne? Wir haben da lustig jetzt Sachen.
Den Aufschrei, wie unverschlüsselte Private Keys. Ne? Ja.
Es gibt Systeme, die möchten das sogar haben.
Ja, ich weiß.
So sad. und dann war es ja tatsächlich so, dass dann diese Zertifikate widerrufen werden. Oder widerrufen wurden.
Widerrufen, ne?
Ja. Wobei das auch noch ein bisschen witzig war. Wie werden Zertifikate widerrufen?
OCSP und CRLs.
Genau.
Ne? Mhm. Also ne, Widerruflisten, die entweder übers, wie heißt es, Online Certificate Status Protocol oder OSTP, die
genau.
Certificate Revocation Lists kommuniziert werden.
Genau. Das sind also zwei Mechanismen, die ein Browser oder ein Dienst nutzen kann, um zu gucken, ob so ein Zertifikat zurückgerufen wurde.
Ja. Wie wir, ich hatte ja vorhin gefragt, was ist eigentlich, wenn du dann, wenn der Key kompromittiert ist, dann solltest du es ja zurückrufen und dann sollte doch eigentlich der Browser direkt sagen, na, das Zertifikat möchte ich aber nicht mehr, das ist zurückgerufen worden. Die Wahrheit lautet aber, es schert mal wieder nicht jeden Browser, ne?
Richtig. Mhm. Also Firefox prüft aktiv OCSP, wenn es im Zertifikat steht, und halt hat dann halt auch die widerrufenen DTrust-Zertifikate korrekt als ungültig markiert. Also was ist da der Unterschied? OSCP ist Online Certificate Status Protocol, das hast du ja gerade schon gesagt.
OCSP,
genau. Ja. da steht halt instantan drin und ein Browser kann das abfragen, ob ein Zertifikat zurückgerufen oder nicht. So eine Certificate Revocation List ist halt eine Datei.
Ja,
die wird halt periodisch erstellt.
Mit Listen von tatsächlich zurückgerufenen Dateien. Genau.
Richtig, das ist also, CRL ist nicht Realtime.
Die stehen üblicherweise dann auch in den Zertifikaten so drin.
Genau. Richtig.
Die URLs dafür.
Kann man sich im Zertifikat angucken, steht dann irgendwo.
Genau. Sagst du, Firefox prüft das?
Macht das, genau.
Was mit Edge?
Nicht.
Natürlich
Chrome
nicht.
Auch nicht.
Edge schert sich nicht um viel, was das angeht, ne?
Ja, ist ganz komisch, ne? Also die das Argument, so, also Edge ist ja auch, basiert ja auf Chrome oder Chromium. Und auch Google Chrome kümmert sich da nicht drum, weil die Aussage ist, ja, das bringt halt im Zweifelsfall nicht merklich mehr Sicherheit. Was ich halt schon interessant
differ.
Finde, ne?
Ich finde die Gründe komisch, aber
ja, es ist tatsächlich.
Kenne ich mich auch nicht gut genug aus.
Naja, auf jeden Fall, Zertifikate wurden widerrufen und dann gab es noch einen anderen lustigen oder mehr. Wobei, die Nummer, die hat ja eine Vorgeschichte. Wir beide hatten ja, bevor es dieses DTrust-Osterei gab, auch schon Spaß
mit der
DTrust.
Ganz genau, ne? Ich wollte vorhin nämlich schon sagen, eigentlich ging unser Spaß mit DTrust schon vor Ostern los mit ganz anderen Dingen. Und zwar diese Cross-Signing-Geschichte. Das heißt, also das ist, ne, Cross-Signing, also DTrust hat eine neue Root CA von 2023 zusätzlich mit der älteren Root CA von 2009.
Genau, cross-signiert.
Das ist 2009 die, ne? Ja, genau. Cross-signiert, genau. Um Kompatibilität mit Clients herzustellen, die
neue
Root noch nicht kennen.
Genau.
Ne? So, soweit so schick. Jetzt brauchst du ja, wir haben ja vorhin gesagt, man braucht die Kette oder der Browser muss die Kette nachvollziehen können, brauchst du ja zwei Root-CA-Zertifikate.
Genau, weil das Problem ist nämlich, dass die BS oder dass die T-Trust es wohl nicht hinbekommen hat, ihre Root-CA aus 2023 in die Root-Stores von iOS, Android und auch nicht in den Java-Key-Store reinzukriegen. So typischerweise führt das nämlich dazu, dass die Leute dann, wenn sie ein DTrust-Zertifikat aus dieser CA bekommen haben, angehalten wurden, diese entsprechenden Root-CA-Zertifikate zu deployen. Du hast aber ein Problem, wenn du Geräte hast, die nicht in deiner administrativen Domäne sind,
klar.
Also in deiner administrativen Hoheit sind, zum Beispiel mobile Endgeräte von Anwendern, private Endgeräte, wo du halt nicht sagen kannst, ja, push da mal ein Zertifikat drauf. Das haben sie wohl erkannt. Und haben dann in 2025 das Root-CA-Zertifikat aus 23 nochmal mit der 2009er CA cross-signed, die übrigens, glaube ich, 2029 abläuft. 28?
Ja.
Die läuft auf jeden Fall nicht mehr lang. Genau, ist ja nur ein RS-2048-Bit-Schlüssel. Also ist halt nicht so geil.
Ja. Ja, wobei, ich sag mal so, wo hatten wir das? Auf dem Netzgeld oder sowas, der schert sich da nicht drum. Ne? Dann haust du einfach alles drauf mit der Kette und dann ist alles schick, ne?
Genau. Du musst die Zertifikate schon alle hochladen, du musst die auch linken, aber dann ist er zufrieden.
Ja, genau, weil die alle verlinkt sind, ist ja gut. Aber wir hatten tatsächlich den Fall mit einem Entry Application Proxy, der sich
partout geweigert hat.
Nicht davon genau. hat überzeugen zu lassen, egal wie du das PFX verpackt hast.
Ja, zumal nicht. Moderne Webserver, wenn die Kette kennen, die sind ja so nett und liefern dem Client noch mit. Mhm. Ja, also es wird ja nicht nur das TLS-Zertifikat ausgeliefert, sondern sie liefern halt quasi die CA-Zertifikate gleich noch mit. Mhm. Aber das hat halt ein paar Clients tatsächlich nicht gejuckt.
Ja, wobei auch hier, ne, Enter Application Proxy hochgeladen und klassisches It Works on My Machine, der Edge hatte natürlich wieder kein Problem damit.
Ja.
Also hat funktioniert auf dem Edge, ne, bis dann die erste Meldung kam, ja, aber hier auf iOS ist damit nichts, ne?
Mhm. Mhm. Ja, iOS war da sowieso ein bisschen picky, ne? Safari hatte zum Beispiel auch ein lustiges Phänomen. Zertifikate der D-Trust waren dann auf einmal mit einem SHA-512 Hash versehen. Und das fand Safari jetzt nicht so geil. Also da hat er nicht unterstützt und der genießt halt auch keine Hardwarebeschleunigung und ja, das war dann halt ein bisschen doof. Also alles in allem war das schon wieder ganz aufregend. Hat auch mächtig Staub aufgewirbelt, hat dann natürlich auch nochmal sehr, sehr viel Blicke auf sich gezogen, ne, weil damit ist vielen dann auch nochmal bewusst geworden, wie viel Aufwand es eigentlich ist, so scheiß Zertifikate zu verteilen. Weil, ne, wir leben halt nicht alle in dieser lustigen Cloud-Native-Bubble, wo wir dann halt über ein bisschen Acme und Automation irgendwie Zertifikate auf unseren ganzen Infrastrukturquatsch kriegen. Sondern da müssen manchmal Leute Zeug anpacken.
Wir reden ja hier jetzt auch nur von Webservern, ne? Mhm. Die stellen ja nicht nur Webserver-Zertifikate aus.
So genau.
Code-Signing und sowas.
Richtig. Das auch ist, das war,
glaube ich, Kirmes. Richtiger Spaß.
Das da hatten wir bei einem Kirmes. Anderen Kunden ja auch noch die Herausforderung.
Mhm.
Ja, und trotzdem wird weiter ganz witzig in diesem ganzen TLS-Zertifikats-Ökosystem rumgerührt. jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Extended Key Usage für Client Authentication aus Webserver-Zertifikaten
Dankeschön. Sehr gut. Aus Webserver-Zertifikaten.
Ja, genau. Also, ne, Client Authentication oder diese Extended Key Usage für Client Authentication ist halt, wenn ein Client sich mithilfe eines Zertifikats einem Server gegenüber authentifizieren will. Und Server Authentication ist genau für den umgekehrten Fall. Das ist halt der Normalfall bei Webserver-Zertifikaten, bei Webseiten-Zertifikaten. Und ja, ein Webserver-Zertifikat sollte eigentlich keine IKU für Client Authentication beinhalten.
Nee, das ist richtig. Aber ne, RFC-technisch ist auch egal, ob das da mit drin steht. Da kannst du ja alles Weitere mit reinschreiben. Solange das eine Richtige drin ist, sollte das kein System stören.
Wobei, weiß ich nicht, so Custom IKUs.
Man kann auch Custom, wir können auch quasi so einen Trademark-Satz uns mal ausdenken, den wir da in die Zertifikate reinschreiben.
Ja, du weißt aber auch nicht, alles, was RFC-konform ist, sollte man tun.
Nicht? Na gut.
Also zum Beispiel ne, DigiTrust oder DigiCert, das ist halt der Anbieter hinter Marken wie GeoTrust, Thoughty oder RapidSSL, wird ab Oktober 25, das machen sie jetzt schon, halt TLS-Zertifikat ohne Client Authentication EKU ausstellen. Und ab 1. März 27 wird das Ganze dann komplett aus dem Ausstellungsprozess entfernt. Was heißt das eigentlich in der Praxis? Naja, also wenn du jetzt halt für HTTPS-Webseiten ist das wahrscheinlich Latte.
Mhm.
Blöd ist das für sogenanntes Mutual TLS, also Server-zu-Server-Authentifizierung oder andere Szenarien, so, ne, wenn du dann irgendwie so API-Gateway hast oder lalala. Ja, da muss man sich halt irgendeine Alternative überlegen und DigiCert empfiehlt in diesem Fall halt auf eine private PKI umzusteigen.
Ja, wenn das eh auf Ebenen ist, die nicht nicht sichtbar sind im Endanwender oder sowas, dann ist das ja auch egal. Ansonsten für Mutual TLS, ich kann ja auch TLS-Client-Authentifizierung an einem Webserver machen. Da wiederum reicht es aber ja, wenn der Client die EKU-Client-Authentifizierung drinstehen hat und der Server weiterhin die Server-Authentifizierung.
Ja.
Also da braucht man nicht die Client Authentication EKU drin.
Ja. Ja, was haben wir denn jetzt aus diesem ganzen Drama gelernt?
in Ostern schön in Urlaub fahren oder?
Das Handy ausmachen, ja.
Handy ausmachen.
Das auf jeden Fall.
Vielleicht doch die Blockhütte im Wald in Dänemark. Nein, okay. Was haben wir gelernt? Woraus genau jetzt eigentlich? Weil ich hoffe ja eigentlich eher, dass die D-Trust gelernt hat.
So dick der Hals auf die D-Trust sein mag, muss man ja schon sagen, ja, die haben halt fachlich erstmal richtig gehandelt. Ja. Ne? Selbstanzeige, Sofortmaßnahmen, haben kommuniziert. Mhm. Ja, war aber alles ein bisschen, ein bisschen spät, ne?
Ja, es ist halt unglückliches Timing gewesen, ne? Aber wie gesagt, die hatten ja jetzt auch keine Wahl. Die hatten ja eine Frist und diese Frist lief halt leider Ostermontag aus.
Ja, da, ne, das CAP-Forum hat da auch sicherlich in ihrer, ich sag mal so, als Aufsichtsgremium funktioniert. Ne? Also in den öffentlichen CT-Logs war das halt sichtbar und die haben dann nachgehakt. Es zeigt natürlich auch, wie so eng die Verflechtungen sind, so zwischen technischen Anforderungen und organisatorischen Prozessen. Also auf der einen Seite halt Automatisierung und Linting und auf der anderen Seite Change Management, QA, Fristen, Einhalten von Fristen. Und bei diesem DigiCert und EKU-Thema, das ist ja auch eher so eine Randnotiz, sag ich mal, da sind wir ja eher durch Zufall drüber gestolpert. Das zeigt halt, dass dieses ganze PKI-Ökosystem halt dann jetzt doch deutlich enger reguliert wird und auch klarer strukturiert wird, also hier mehrere Zertifikate oder ein Zertifikat für mehrere Zwecke und so weiter. Das wird es halt künftig nicht mehr so geben, ne? Und automatisieren. Das ist nicht mehr Kür, sondern das wird ab 27/29 einfach Pflicht werden. Ne? Und das wird sicherlich den ein oder anderen Kunden auch nochmal vor eine Herausforderung stellen. Das ist so.
Das denke ich auch.
Und viele werden jetzt wieder sagen, Zertifikate, alles doof.
Ja, kommt zu uns damit.
Genau, sucht euch einen Dienstleister, der euch das Ganze als Managed PKI macht.
Ja. Managed PKI.
Genau. Wir haben kein Certbot, wir haben die Claudia, die das dann alles per Hand macht.
Genau, Auto-Enrollment ist für Loser.
Auto-Enrollment ist für User. Ja, wobei, Windows Patch Day 2026.
Moment. Ja, wir hatten ja wieder ein Patch Day, ne? Wir hatten ja wieder Spaß Patch Day.
Also du hast mit Auto-Enrollment die Vorlage gebracht, ne?
Ich habe. Warum? Ja.
Was hat Microsoft jetzt wieder kaputt gemacht?
Ne, was heißt denn kaputt gemacht? Also eigentlich ist ja überraschend wenig gehabt bei unseren Kunden. es gibt jetzt den sogenannten RDP-Phishing-Schutz. Ja. Der ist im Wesentlichen dafür da, dass die User nicht einfach wild auf im Internet heruntergeladene RDP-Dateien klicken.
Also, ich finde, das ist schon ein sehr witziges Angriffsszenario.
Ja, du, wer weiß. Wer weiß. Weil, wogegen soll es sonst schützen? Naja, jedenfalls haben wir da ein bisschen basteln müssen. Was heißt basteln müssen? Wir wissen ja, was wir tun. Aber
was hat Microsoft denn jetzt eigentlich dafür für ein Problem?
Okay, vielleicht fangen wir nochmal weiter oben bei den Basics an, sozusagen. Ne, weil es, RDP, ich glaube, das Protokoll muss ich jetzt nicht wahnsinnig erklären. Ne? Man geht halt per RDP auf einen Server oder im schlimmsten Fall auf einen Client drauf, um den remote grafisch steuern zu können. Und wird halt an allen Ecken und Enden eingesetzt. Historisch nicht unbedingt das sicherste Protokoll. Also da gab es in der Vergangenheit massive Sicherheitslücken, die dann sich über die Jahre aufgetan haben. Das heißt, auch aus unserer Sicht nicht unbedingt wünschenswert, dass überall RDP offen ist. Und hier in dem Fall, es ist halt unheimlich weit etabliert. Man kann sich RDP-Verbindungsdateien speichern auf dem Desktop. Ne? Das sind so Konfigurationsdateien, die halt mit der Remote Desktop App geöffnet werden und die verbindet sich dann und es steht halt alles Mögliche drin, ne, welche lokalen Ressourcen durchgereicht werden. Und wenn man eine Remote Desktop Farm hat, dann steht da auch der Collection Name drin und so weiter und so fort. Und viele arbeiten auf diese Art und Weise auch mit Remote Apps, die ähnlich funktionieren. Und je nach Konfiguration hat halt ja, RDP-Verbindungen schafft halt relativ weitreichend Zugriffe, beziehungsweise es ist halt ein bekanntermaßen sicherheitsanfälliges Protokoll. Und deshalb ist dieses RDP-Phishing, wie Microsoft es nennt, halt so gefährlich. Ne? Das heißt, RDP-Files können halt zu Zwecken genutzt und umgeschrieben, es sind übrigens Klartextdateien natürlich, umgeschrieben werden. Und dann landen die Leute unter Umständen nicht mehr da, wo sie hin wollten.
Genau, also dieses Szenario, dass halt ein Anwender halt einfach so eine RDP-Datei zugeschickt bekommt, da draufklickt, dann auf einem vom Angreifer kontrollierten Server landet und dann von dem Client aus dann zum Beispiel lokale Laufwerke durchgereicht werden, Zwischenablage, Smartcards, Kameramikrofon, was auch immer. Und darüber können halt auch Daten abfließen. Und da gibt es auch tatsächlich ein CVI zu, den CVI 2026-26151. Und den hat Microsoft halt mit diesem Update adressiert. Also was hat Microsoft denn jetzt konkret mit dem April-Patch geändert?
Also als erstes, wenn du eine RDP-Datei öffnest, kommt jetzt immer, egal was du gemacht hast als Admin, ob du es richtig gemacht hast, falsch, es kommt immer ein, ich nenne es mal Aufklärungsdialog, ne, wo der Anwender darauf hingewiesen wird, oh, pass gut auf, ne? Das ist jetzt hier RDP und du verlässt jetzt hier das System und tralala. Und dann kann der User einen Haken machen und sagt, weiß ich, und dann wird er für diese Datei auch nicht mehr gefragt. Ne? Sprich, es ist eine einmalige Aufforderung. Genau. Und dann, ne, Verbindungssicherheitsdialog. Und jetzt werden ganz viele, die so, keine Ahnung, etwas zum Beispiel in der Administration arbeiten, und vielleicht das nicht so berücksichtigt haben, sagen, ach, diese Warnung, die da das Zertifikat oder dass da Zertifikat fehlt oder dass der Name nicht stimmt oder dies und das. Ja, ja, kenne ich, die klicke ich immer weg.
Genau, das ist ja, ne, da kommt eine Warnung, klickt man erstmal weg.
Genau, oder ich setze den Haken bei, ja, ignorieren wir das mal. Und genau, das geht halt nicht mehr. Mhm. Also A, wenn das Zertifikat nicht passt, du hast dann keine Möglichkeit mehr zu sagen, das ist mir egal, ich setze jetzt den Haken und will mich trotzdem anmelden.
Genau.
Das geht zum Beispiel nicht mehr. Du wirst auch genötigt, nochmal festzulegen, welche Ressourcen du denn durchreichen willst.
Genau, aber von diesem Dialog gibt es ja zwei Varianten. Und da gibt es nämlich einen Unterschied, nämlich je nachdem, ob diese RDP-Datei signiert wurde oder ob sie nicht signiert wurde.
Ja, unsigniert ist natürlich dann, ich weiß nicht, ob die rot wird, ich habe es im Endeffekt nicht gesehen, aber es ist wirklich eine Vorsicht, unbekannte Remote-Verbindung und unbekannter Publisher, und das ist eigentlich die größte Warnstufe. Also unsigniert heißt halt in dem RDP-File, dass ich mir da irgendwo auf meinem Desktop abgelegt habe, ist keine Signatur drin.
Also, genau.
Ne? Also ne, die würdest du kriegen, wenn du die von einem zum Beispiel Remote Desktop Web Access herunterlädst, dann ist dort auch das Zertifikat mit drin.
Genau, beziehungsweise der Broker signiert, also der Connection Broker signiert mit seinem Webserver-Zertifikat diese RDP-Datei und dann ist sie zumindest schon mal signiert, aber es gibt halt immer noch eine Warnung und dann muss man halt noch über eine Gruppenrichtlinie dafür sorgen, dass der Certificate-Hash dann auch nochmal bekannt wird. Klar, der Client muss natürlich den Herausgeber dieses Zertifikats auch kennen, also eine CA und so weiter. Mhm. Genau, aber damit kann man ja umgehen. Ja, also zumindest war ich im Glauben, dass man damit umgehen kann, aber da gab es ja in der Praxis schon einen ziemlichen Aufschrei.
Da gab es in der Praxis einen ziemlichen Aufschrei. Ich fand das jetzt bei unseren Kunden relativ wenig, aber ich muss auch sagen, wir beide deployen das wahrscheinlich auch immer irgendwie gleich, ne? Also
genau.
Ich glaube, ich benutze immer einen Artikel aus deinem Blog dafür.
Ja gut, also wir reden natürlich bei unseren Kunden in der Regel von Remote Desktop Bereitstellungen.
Richtig. Und richtige Deployments.
Die haben halt auch dann Zertifikate, die CAs sind den Clients bekannt.
Ja, auch normales, ich sag mal, normales RDP in Anführungsstrichen, du machst hier MSDSC Enter und tippst dann einen Servernamen ein, das ist ja eh so nicht betroffen.
Genau.
Das ist nicht betroffen, das ist ein wichtiger Hinweis, also wenn man eine Verknüpfung hat auf dem Desktop zu MSDSC/V-Servername, alles schick, musst du nichts machen.
Genau, da kommt im Zweifelsfall nur der Hinweis, dass das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist.
Das kommt ja auch nur dann, wenn man das nicht konfiguriert. Das ist ja auch konfigurierbar. Genau. Ne? Also man kann ja auch über eine Gruppenrichtlinie festlegen, hey, du lieber Remote Desktop Session Host, du benutzt bitte ein Zertifikat aus folgender Zertifikatsvorlage für RDP und dann ist ja auch alles schick.
Genau, betrifft aber auch Member-Server, Domain-Controller, sonst irgendwas, ne? Wenn ja. die halt via Auto-Enrollment aus einer bekannten Zertifizierungsstelle ein passendes Zertifikat ne, sehen, dann ziehen sie sich für RDP auch ein Zertifikat.
Also RDP ist ja eigentlich nicht Auto-Enrollment.
Für den normalen administrativen Zugriff?
Für RDP?
Da gibst du eben doch.
Also du hast tatsächlich zwei Möglichkeiten. Also entweder hast du ein Server Authentication Template, also Windows selber nimmt eine von beiden OIDs, akzeptiert das. Also das eine ist Remote Desktop Authentication, die lustigerweise nicht in einer Windows CA von Haus aus vorhanden ist, die muss man anlegen. Also die EKU, oder aber Server Authentication, wenn der Server denn kein anderes hat. Du musst ihm aber dennoch an einer anderen Stelle, das hat mit Auto-Enrollment erstmal nichts, du musst ihm sagen, für deine Remote-Desktop-Verbindung verwende bitte folgendes Template. Da kann dann Server Authentication, aber das ist kein Auto-Enrollment. Also der nimmt nicht automatisch die Zertifikate, die die zum Beispiel deshalb bekommen, weil du auf alle Server für WinRM oder sowas ein Zertifikat hast.
Achso, dann habe ich das jetzt falsch im Kopf. Ja, genau. Aber es wird über eine Gruppenrichtlinie konfiguriert, welches Template er dafür nehmen soll. Mhm. Ja.
Genau.
Genau. Ja, auf jeden Fall, also zumindest bei uns, ne, so RDS-Deployments ist das relativ easy gewesen, ne, das ist entsprechend alles konfiguriert gewesen, aber klar, ne, so gab dann immer wieder so ein paar Unternehmensumgebungen, gerade wahrscheinlich so bei kleineren oder, dass das dann eben nicht konfiguriert war und, dann ging da irgendwie, es gab so einen schönen Satz in einem uns bekannten Blog eines älteren Herren, wo dann mal wieder irgendein Facebook-Dieter geschrieben hat, uns fast die halbe Firma lahmgelegt, entweder Endanwender denken, da sei ein Virus auf dem System. Ja, dann,
Ja, Infos rausgeben an die Anwender ist schon immer vorteilhaft. Ne, ich meine, klar, du hast halt mit Smartcards und so weiter ja gerade in so Datev oder sowas.
Ja.
Hast ja immer zu tun. Und wenn die Leute das dann eben nicht kapieren, so, dass die das dann nochmal anhaken müssen, dann.
Naja, aber ne, Microsoft hat halt, also gab zu jedem Update, ne, gab es natürlich dann auch einen passenden Supportartikel und da gab es dann eben auch dann Hinweise, wie man das Ganze dann halt temporär deaktivieren kann, nämlich per Registry. Da gab es entsprechend einen Registry-Eintrag, den man setzen konnte, sowohl systemweit als auch für Benutzer. Aber natürlich die langfristige Lösung, die ist natürlich entsprechende RDP-Dateien, sofern sie genutzt werden. Und diese RDP-Dateien kommen nicht aus einem Remote Desktop Web Gateway, dass man eben diese RDP-Dateien mit einem passenden Zertifikat, was halt die EKU für Code Signing hat, signiert. Da gibt es ein Tool, RDP-Sign, ne, da kann man dann das den Certificate Thumbprint von dem passenden Zertifikat angeben und dann kann man diese RDP-Datei signieren.
Ah ja.
Und dann ist das auch wieder schick. Ne? Solange die Clients, die diese RDP-Datei öffnen, diese CA kennen.
Diese CA kennen und vermutlich das Code-Signing-Zertifikat in den vertrauenswürdigen Herausgeber-Store ist. Vorsichtig.
Ja, genau. No? Bei Code-Signing ist das ja.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen speziell, da musste noch woanders.
Genau. Ja, also ne, auch da wieder, was haben wir gelernt aus der ganzen Nummer? Also grundsätzlich ist das ja erstmal eine sinnvolle Sache gewesen, die Microsoft da gemacht hat. Aber es ist halt wie so oft, also ich würde Microsoft an der Stelle noch nicht mal vorwerfen, dass sie das nicht vernünftig kommuniziert haben, aber viele Admins, die wissen halt, ne, jeder zweite Dienstag kommen da Patches. Aber ich glaube, es wird sich halt viel zu selten damit beschäftigt, was kommt denn da? Ne, und das ist tatsächlich etwas, das hätte man, da muss man vielleicht auch an die, vielleicht muss man an die Admins appellieren, vielleicht muss man da auch Microsoft nochmal sagen, ja, du musst vielleicht solche Sachen noch besser kommunizieren.
Ich finde das auch immer reichlich unübersichtlich. Also ja klar, ne, am Patchday gibt's dann die entsprechenden Advisories, die da rauskommen, dann kann man sich das alles mal durchlesen. Und ja klar, verstreut gibt's dann auch immer so Timelines für irgendwelche Änderungen, dann und dann kommt das und das, aber das kann ja, bei der Menge hat das doch keiner mehr im Blick, ne, muss man jetzt dazu sagen.
Ja, das
Aber Update-Ringe sind schon mal eine gute Idee.
Genau, ne? Also man muss ja, wenn man halt seine Clients updatet, kann man ja durchaus sagen, der eine Teil kriegt die Updates direkt am Dienstag, der andere kriegt das Zeug am Freitag oder so. Dann hat man da vielleicht nicht direkt die ganze Anwenderschaft.
Fängt vielleicht mit den Admins an.
Genau, IT sollte erstmal mit sich selber testen. Ja, Microsoft hat auf jeden Fall wieder Prügel bekommen. Wer bekommt denn auch immer viel Prügel?
VMware.
Broadcom.
Ja, jetzt ein und dasselbe, ne?
Genau. Ne, also unser freundlicher US-Halbleiter-Hersteller, eigentlich ist es ja eher wirklich so eine Investmentbude, so wie die sich benehmen. Die haben ja in 23 VMware für irgendwie schlappe 60 Quietsch Milliarden übernommen. Das war so eine der größten Tech-Übernahmen überhaupt. Und sie haben damit natürlich auch dann den absoluten Platzhirsch in Sachen Virtualisierung übernommen. Und naja, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war ja Virtualisierung derartig verbreitet. Und wenn man dann auch noch einen Laden wie VMware übernimmt, dann ist man natürlich quasi überall in allen Läden.
Ja, das stimmt. Ne? Also ich sag mal, wenn du so ein paar Jahre zurückguckst, das ist ja, da kommt VMware und da kommt ganz lange nichts.
Gar nichts. Ne? No. Genau. Ich meine, dafür haben sie auch 61 Milliarden gezahlt.
Ja.
Wenn man überlegt, als VMware damals von EMC gekauft wurde, ich glaube, das war 2003, ich glaube, EMC hat 600 Millionen Dollar gezahlt. Ja, das war ja Portokasse, ne? Naja, aber 61 Milliarden wollen ja auch wieder verdient werden. Ne? Das Geld muss ja wieder reinkommen.
Sollte meinen, dann lohnt es sich doch, möglichst viele Kunden glücklich zu machen, oder?
Es gibt die Variante, man macht die Kunden glücklich, und happy und sorgt dafür, dass sie halt treu bleiben. Oder man macht es halt wie Broadcom und sagt, fuck you.
Mit einem großen Mittelfinger.
Genau. Das ist, wir haben euch derartig an den Eiern.
Ja, ihr macht gar jetzt nicht anders.
Gar nichts mehr.
Genau.
Tatsächlich ist es so, dass praktisch sofort nach Übernahme hat Broadcom halt angefangen, das VMware-Geschäftsmodell radikal umzugestalten. Dazu gehören Preiserhöhungen, also sind Preiserhöhungen von 1000%, die sind dokumentiert.
Das ist kein.
Und Einzellizenzen wurden auf Bundles umgestellt und Subscriptions, also Kunden mussten dann halt Pakete kaufen. Ich habe da irgendwo eine Zahl gesehen, von 8000 SKUs ging es auf 4 runter.
Ach.
Ja. Es gab Vorauszahlungen, es gab Mindestabnahmemengen, also du musstest dann halt, also ein schönes Beispiel, was wir immer wieder haben, ist, wenn du jetzt halt deine Subscriptions für vSphere Cloud Foundation oder für VMware Cloud Foundation oder vSphere Foundation, die wird ja nach Cores lizenziert. Aber du musst halt für jeden Socket in deinem Server musst du halt mindestens 16 Cores lizenzieren, auch wenn du da 8 Kerner drin hast. Ja, und dann bist du halt gearscht.
Ne? So kleinste Modell musst du 96 gerne bezahlen, ob du willst oder nicht.
Genau.
Ne?
Und ich meine, da wird dann auch mal das Argument, ja, aber wer hat denn heute noch 8-Kerner? Ja, genug Läden da draußen.
Hochbetachtete
8-Kerner oder 12-Kerner, die gibt es halt oft genug noch. Ne? Dann haben sie halt auch das White-Label-Programm in 2025 abgeschafft, also über das halt kleinere Cloud-Anbieter VMware-Produkte unter eigenem Namen vermarkten konnten. Ne? Kürzere Vertragslaufzeiten, immer wieder veränderte Bestellprozesse, kaum Übergangsfristen. Und es gibt die BELTUC, das ist der belgische CIO-Verband. Das war so mit einer der Quellen. Ne? Und die sagten auch, das hat man häufig dann ohne ausreichende Informationen oder halt auch ohne Zeit zur Anpassung immer wieder diktiert bekommen. Und jetzt ging es halt weiter. Jetzt haben sie im Januar halt, hat Broadcom angekündigt, das VMware Cloud Service Provider Programm in Europa einzustellen und das VSCP
Cloud Service Provider Programm,
genau. Ja, das war so das offizielle Partnerprogramm, über das halt Cloud-Dienstleister VMware-Produkte an die eigenen Kunden verkaufen und betreiben durften. Also wenn du halt Cloud-Anbieter warst und du hast dann VMware als Basis gehabt, dann war das halt dann das Programm, in dem du dich halt getummelt hast. Und Broadcom hat halt auch radikal wirklich Partner zusammengestrichen. Also ganz viele Firmen sind halt, oder ganz viele ehemalige VMware-Partner sind halt auch keine Partner im neuen Partnerprogramm mehr geworden. Die Firmen mussten sich teilweise entscheiden, möchtest du Software verkaufen, möchtest du Cloud-Provider bleiben, beides geht halt nicht, hin und her. Und viele Kunden haben halt deswegen, mussten dann halt Anbieter wechseln, Cloud-Dienstleister haben da teilweise über Nacht halt erhebliche Anteile, Umsatz verloren, teilweise natürlich dann auch die Grundlage ihres Geschäfts. Und der Punkt ist ja auch der, bei vielen sind halt diese VMware-Lösungen so eingebettet. Ja, ich meine, das ist ja dein Hypervisor, das ist ja wirklich Core-Infrastruktur. Das wechselst du ja auch nicht mal eben. Und nur noch Anbieter, die halt Broadcom als Partner auserwählt hat, können halt VMware anbieten. Mhm. Und ne, Broadcom sagt, ja, das ist ja alles viel einfacher und viel schöner und ne, also die Kunden sparen ja Geld, weil das Argument ist ja immer, wieso, du musst doch aus diesem fetten Bundle einfach nur alles nutzen. Ja, früher hättest du dafür viel mehr Geld, du hättest für dieses Bundle früher viel mehr Geld bezahlt, aber nutz doch dieses Bundle. Ja, ich brauche aber vielleicht nur das oder das da draus. Ja, dann, du nutzt es falsch.
Ja, das ist die Kurzfassung, genau.
Genau. Und halt Broadcom sagt halt, ne, es ist halt alles viel einfacher und ja, das würde halt auch die europäischen souveränen Cloud-Anbieter stärken. Ja, und das findet halt die Cloud-Infrastructure Service Provider in Europa, also die CISPE, das finden die halt ein bisschen zynisch, sag ich mal. Und deswegen hat die CISPE eine Wettbewerbsbeschwerde eingereicht, nämlich am 19. März 26. Das ist halt, wie gesagt, so ein Verband europäischer Cloud-Anbieter und die haben das bei der EU-Kommission eingekübelt. Also eine formelle Wettbewerbsbeschwerde. Und das ist auch die zweite Beschwerde der CISPE dieser Art.
Aber nicht gegen VMware, ne?
Nee, sie richtet sich gegen einen anderen dominanten Softwareanbieter wegen unfairer Lizenzpraktiken.
Einen anderen dominanten US-Softwareanbieter?
Könnte es vielleicht Citrix sein?
Meinst du?
Ja,
vielleicht?
Die haben ja einen ähnlichen Arschloch-Move hingelegt. mag vielleicht daran liegen, dass der Typ, der diesen Broadcom VMware-Übernahme-Deal eingestiehlt hat, CEO der Cloud Software Group, also der Firma ist, die Citrix gekauft hat. Also offiziell bezeichnet die CISPE Broadcoms Verhalten auch als Bully Tactics.
die Webseite, ne, ist auch don'tbebullied.cispe.cloud.
Genau. Und wegen der Dringlichkeit und des bereits entstandenen Schadens fordert die CISPE halt auch sofortige Maßnahmen, ne? Also sofortige Aussetzung der VCSP-Kündigung, Wiederaufnahme der ganzen europäischen Cloud-Dienstleister, dass das White-Label-Programm wieder eingeführt wird, expliziten Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen durch Broadcom.
Kann ich nachvollziehen. Ne? Also es ist nicht nahe.
Ja, also wir sehen das ja auch. Ja. Und man muss schon ganz klar sagen, also ich kenne mehrere unserer Kunden, die halt auch noch laufende VMware-Verträge haben, beziehungsweise die halt auch teilweise Verträge haben bewusst auslaufen lassen, weil man halt auf Alternativen geschwenkt ist. Und Broadcom Sales Hansel gehen den Kunden wirklich auf den Sack.
Ja, die kriegen Mails mit so, ja, es ist hier alles jetzt abgelaufen und ihre Dienste werden eingestellt und tralala. Mehrere Mails, die wir bei mehreren Kunden gesehen haben.
Genau, und dann halt auch nicht nur an IT, sondern auch auf einmal an Geschäftsführer, Vorstände. Es wird richtig Druck aufgebaut.
Ja.
Und selbst wenn man denen sagt, ja, die Lizenzen sind ausgelaufen, ne, es wird trotzdem Druck aufgebaut. Und das ist halt auch schon so eine Arschloch-Taktik, ne, muss man ganz klar sagen. Ja, also da gibt's halt mehrere Leute auch aus dieser ganzen Gruppe, also zum Beispiel der CISP-Generalsekretär, der dann sagt, also Broadcoms Handeln sei da illegal und richte da wirklich irreparablen Schaden an. Oder auch Daniel Jacobs, das ist der CEO des belgischen CEO-Verbandes. Also in kurzer Zeit habe vor allem der Preise, Lizenzmodell, Bestellprozesse und mehr verändert, ohne dass die notwendigen Informationen und dass den Firmen auch die ausreichende Zeit gegeben wurde. Und auch das, Simon Bestmann, das Dutch Cloud Community, also die Kosten seien exponentiell gestiegen. Die sagen also wirklich, dass halt Firmen quasi schon sabotiert wurden.
Ja, ist ja auch so. Ne?
Ja, ist ja wirklich so. Also,
wir wissen, dass wir am längeren Hebel sitzen und du zahlst, was wir dir sagen.
Genau. Richtig. Ne? Also und das ist ja das, ne? Broadcom nutzt ja wirklich auch die Abhängigkeit aus. Muss man ganz klar sagen.
Ja. Ne?
Also die CISPE-Beschwerde, die ergänzt eine bereits im Mai 25 eingereichte Beschwerde der Voice e.V. Das ist der Verband der IT-Anwender. Da ist zum Beispiel SAP drin, Siemens, Deutsche Bahn. Ne? Und die sagen halt auch, viele der betroffenen Unternehmen wagen es nicht, öffentlich darüber zu sprechen, weil die Abhängigkeit von Broadcom Software, also VMware, so groß ist, dass sie halt auch wirklich Angst vor Vergeltung haben. Also schlechte Konditionen, Kündigungen und das finde ich schon hart.
Also das ist wirklich, wenn man nicht solche Geschichten auch wirklich hören würde, würde man ja sagen, das ist doch wilder Westen. Das ist doch, kann doch, das hat doch mit Professionalität nichts mehr zu tun.
Ne, also ich meine, gut, das ist möglicherweise für die europäische Digitalsouveränität vielleicht nicht schlecht, weil es vielleicht halt auch anderen Lösungen wie allem was so Proxbox oder so da möglicherweise auch Vorschub gibt. Aber naja, sind wir mal ehrlich, das ist ein EU-Wettbewerbsverfahren, das wird ein paar Jahre dauern, bis das durch ist. Also auch Branchenbeobachter sehen natürlich im Broadcoms Vorgehen wirklich ein Lehrstück für so ein Vendor-Login. Ne? Wer sich halt sehr, sehr, sehr auf so eine proprietäre Plattform mal eingelassen hat, ist im Zweifelsfall irgendwann halt auch einfach mal erpressbar.
Mhm. Ja.
Und ne, wir sehen es halt momentan A bei Broadcom, B bei Citrix. Da gibt es bestimmt noch eine ganze Reihe anderer. Ne? Und Broadcom hat ja wirklich eine sehr, sehr passende Historie, ne? Softwarefirmen zu kaufen, dann den Teil wegzuschmeißen, der halt, sag ich mal, nichts abwirft und dann halt auf die Bereiche von Unternehmen zu konzentrieren, wo sie wissen, okay, das sind Kunden, die sind nicht wechselwillig, die können schlecht wechseln. Ne? Erinnere mich mal, die haben ja auch CA gekauft, also Computer Associates, und haben nur das Mainframe-Business behalten. Warum? Ja, weil das Kunden sind, die da auch nicht so schnell rumwechseln.
Mhm.
Also das ist Politik, das gehört halt zum Geschäftsgebaren offenbar von Broadcom. Und da sehe ich halt einfach, wenn man das auch mal so rückwirkend betrachtet, ich sehe da nichts Positives. Also du kannst davon ausgehen, wenn ein Unternehmen von Broadcom gekauft wird, dann wird das für die Kunden eher schlechter als besser.
Ja.
Ist so. Tut mir selber total leid. Ne? Ich habe VMware wirklich gemocht, viele Jahre ja auch.
Ohne Ende.
Ne?
Mhm, klar.
Gemacht, ja auch, aber...
Ne? Wie du schon sagtest, das war ja auch der größte Platz hier. Ne?
Ja.
Ist ja VMware, dann kam lange nichts. Ne?
Richtig.
Aber dann wird sich jetzt vielleicht auch in Zukunft das Ganze wieder ein bisschen diversifizieren. Ne?
Wäre ja auch so im Sinne von Souveränität auch deutlich, deutlich besser.
Mhm. Ja.
Ja, und dann, wenn wir schon bei Böcken sind, Veeam hat sich auch einen geleistet.
Einen?
Mehrere.
Mehrere. Naja, na gut, es gab auch in Backup and Replication gab es jetzt auch irgendwie etwas kritischere Sicherheitslücken, aber ich hoffe, ihr habt alle gepatcht, deswegen brauchen wir da gar nicht drüber reden.
Genau.
oder patchen lassen. Aber konkret mit Backup für M365 gibt es jetzt zwei Probleme. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, an einem von den beiden sind die nur so halb schuld oder so ein Viertel schuld. Und an dem anderen, ja gut, da kommen wir dann gleich drauf. Wir haben ein Problem mit der Sicherung von Mailboxen. Also wir, diverse Kunden, was relativ plötzlich auftrat. Und zwar liegt das an EWS. Also ich weiß nicht, hat man es schon anderweitig Leuten hören, EWS, also die Exchange Web Services, also das ist so eine ältere SOAP-basierte API von Microsoft für den Zugriff auf Exchange, ne, auf Postfächer, Kalender, Kontakte. Ne, man kennt es klassischerweise auch diese Free-Busy-Anzeigen, das ist alles EWS, Exchange Web Services. Und viele, auch Backup-Lösungen nutzen eben, darunter auch Veeam, ne, nutzen eben EWS, um Mailbox-Inhalte aus Exchange Online zu sichern. Und jetzt hat Microsoft, ich sag mal, nicht gerade plötzlich angefangen, EWS abzuknipsen, weil sie haben nämlich schon im September 23 angekündigt, dass es zum 1. Oktober 26 abgeschaltet wird.
Mhm.
Ja, so, und sie haben jetzt angefangen, die Default-Einstellungen in den Tenants zu ändern. Das heißt, wenn du nicht explizit etwas gesetzt hast, ne, also dass du EWS einschalten möchtest auf Organisationsebene, dann ist es jetzt plötzlich aus. Ja? Also wenn du nicht explizit etwas konfiguriert hast, dann ist es ab jetzt aus.
Mhm.
Und genau das passiert da draußen. Ja, was ist denn die Alternative zu EWS? Nun, jetzt müssen wir, eigentlich kann ja Veeam davon nicht so überrascht worden sein. Nur vielleicht dachten die, dann müssen wir das entspannt irgendwie am Ende September dann mal ein Update rausbringen, wo wir dann anfangen, über Graph API zu sichern, wie man es tun soll?
Weil eigentlich, was, also, ne, zumindest jetzt, also wir kennen ja eine andere Ablösung eines Legacy-Protokolls, SMTP mit Basic Out. Das hat Microsoft ja ewig lange angekündigt, gesagt, jetzt machen wir es wirklich, jetzt machen wir es wirklich, jetzt machen wir es wirklich. Und sie haben halt immer wieder diesen Termin nach hinten geschoben, weil sie gesehen haben, scheiße, ey, das macht ja immer noch jede Sau. Ne? Mhm. Also eigentlich, also zumindest was solche, so das Abschalten von irgendwelchem Legacy-Zeug, da sind sie eigentlich schon sehr kommunikativ. Also war immer so mein Eindruck.
Eigentlich ja. Ne? Ja, aber das war ja auch angekündigt. Ne?
Und wieso war Wien jetzt überrascht?
Ja, das verstehe ich nämlich nicht. Das ist ja der Part, den ich nicht verstehe. Ne? Und das ist im Dezember schon mal aufgefallen, weil im Dezember hat Microsoft das erste Mal diesen Move gebracht mit, ne, ja, alles, was hier unkonfiguriert ist, das wird jetzt erstmal abgeknipst. Und das ist im Dezember schon mal aufgefallen, wo dann plötzlich alle möglichen Mailbox-Sicherungen auf die Nase geflogen sind. Und dann ist möglicherweise nicht nur wegen Veeam, sondern wahrscheinlich auch wegen anderer Backup-Lösungen, ist das erste Mal zurückgedreht worden.
Naja, EWS ist ja nicht nur Backup, sondern du hast es ja gerade selber gesagt, diese schöne SOAP-API, das wurde ja für alles verwendet.
Ja, wer weiß.
Also auch wenn du Anwendungen hattest, die irgendwie so Kalender synchronisieren.
Ja, genau.
Das war halt eine total schöne, sehr Third-Party-freundliche API.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es wird nicht nur Veeam schuld gewesen sein, in Anführungsstrichen, dass sie es im Dezember nochmal wieder zurückgedreht haben. Aber jetzt rückt ja doch das Abschaltdatum, das angekündigte, immer näher. Und wir haben tatsächlich Kunden. Ja, derzeit ist noch keine Lösung
da.
Jein, Moment, mir fällt gerade noch ein Umstand ein. Die Lösung, die vorgeschlagen wird, macht doch EWS explizit an. Und zwar A, auf Organisationsebene und B, auf allen Mailboxen, die du hast. Und dann können wir das auch erstmal wieder sichern, bis zu dem Update von Veeam, das dann die Grave API dafür verwendet, wie Microsoft das auch gerne hätte. Nur, es gibt Mailboxen, wo man das nicht explizit einschalten kann. Und die fliegen dann zumindest, kriegen die eine Warnung über irgendwie HTTP-Schema, tralala. Wir haben wieder Links in den Shownotes. Da kann man sich das alles genauer durchlesen. Aber es gibt tatsächlich Pläne, bei denen du EWS nicht explizit einschalten kannst. Und die werden dann nicht anständig gesichert. Also Frontline-Pläne.
F3, genau. Ne? Ja, genau, weil da sind ja eh nur diese Exchange Online Kiosk-Lizenzen drin. Das sind ja auch nur so 2-Gig-Postfächer. Und ja, dieses F1, F3 oder diese Frontline-Worker-Pläne, das sind ja häufig Pläne, die du bei Leuten verwendest, die eben halt nur mal so ein bisschen Over nutzen wollen.
Ja, genau.
Also wir kennen das halt ganz viel so aus pflegendes Personal. Die nutzen das halt ganz häufig. Ja, das ist natürlich dann blöd.
Ja.
Gut, und die Lösung mit Graph API, die war ja da.
Die wäre da gewesen. Sie ist ja auch noch immer da. Also feel free, ne? Also los, Beam. Hau rein.
Fix es.
Genau,
aber dann haben sie sich noch einen zweiten, viel geileren Klops geliefert.
Ich finde den zweiten Klops, den finde ich ja eigentlich tatsächlich noch ein bisschen härter.
Vor allem für ein Backup-Produkt.
Ich meine, man könnte jetzt zu dem davor noch sagen, ja, nur weil Microsoft damit droht, müsste es ja noch lange nicht passieren. Aber hier in dem Fall, das ist schon eine ganz üble Nummer gewesen eigentlich. Und zwar wurde festgestellt, dass manchmal Restores von Dateien, die mit Veeam for M365 gesichert wurden, nicht funktionieren, beziehungsweise der Inhalt der Datei nicht mehr lesbar ist nach einem Restore.
Ich fasse mal kurz zusammen, du hast ein erfolgreiches Backup in Veeam 365.
Ja, ein erfolgreiches Backup, keine Warnung.
Genau, keine Warnung, grün.
Erfolgreich, Dateien gesichert,
genau.
Dateien
du
sind da.
Du machst ein Restore von einer Datei.
Zum Beispiel eine Word-Datei, eine
Der Restore ist erfolgreich, grüner Haken.
Ja, genau, alles grün.
Und dann klickerst du da drauf und dann sagt dir Word so,
kann ich nicht lesen.
Kann ich nicht lesen.
Das ist unsupported ist file type, irgendwas. Das ist bestimmt kaputt. Und dann fällt dir als Admin erstmal irgendwie das Herz in die Hose, ne? So.
Geil.
Ja, ist so. Acrobat Reader, Acrobat Dateien, also PDF Dateien, wie auch immer. Genau, du kriegst tatsächlich echt ein Problem.
Dann weißt du, da werden jetzt dann all die wieder aufschreien, die dann sagen, ja, ne, einfach nur eine Datei wiederherstellen ist ja kein Recovery-Test, sondern du musst sie ja auch lesen können.
Ne? Oh, jetzt kommen wir so.
Ja. Aber, ja, warte
ja,
mal.
Aber es
du,
ist,
du kennst es, du
es,
kennst es aus Wien, Beckham Replication, genau. Sure Backup. Mhm. Ja, du kannst wiederherstellen, da kannst du lustig Skripte dagegen schmeißen, um Sachen zu prüfen. Aber Sure Backup gibt es bei M365 nicht.
Und, richtig.
Und es betraf auch nicht Ursache? Immer alles, ne? Sondern es konnte sein, dass du aus dem gleichen Satz restores, hast einen Ordner aus dem SharePoint wiederhergestellt, ein paar Files waren in Ordnung, ein paar Files waren im Sack.
Richtig, ne? Also ja, wie es konkret, so haben sie sich ein bisschen zu ausgeschwiegen, aber der Hintergrund war einfach, dass die Sicherung dann nicht die Datei gesichert hat, sondern die HTML-Fehlerseite, die die API zurückgeworfen hat.
Oh.
Und ja, genau, das haben sie Anfang März das erste Mal beobachtet.
Scheiße.
Und das ist eine ganz schön üble Nummer. Und was rät Veeam? Haltet die Füße still, wir fixen das.
Naja, aber das betrifft ja trotzdem, dass dann halt ein Teil deiner Backups, die sind ja trotzdem am Sack.
Ein Teil deiner Backups?
Also auch wenn sie es fixen.
Also ja, sie haben natürlich, sie schlagen Workarounds vor. Und über diese Workarounds musste ich ein bisschen bitter schmunzeln. Also ich fand das ein bisschen zynisch. Einer der Workarounds lautete, der vorgeschlagenen Workarounds, weise dann ein, wenn er an, dass sie keine Dateien mehr löschen.
Wenn dieser Workaround funktioniert, dann hätte ich gestern nicht irgendwie 3140 Dateien wiederherstellen müssen, weil eine Anwenderin sagt, also letztes Jahr im Dezember waren in diesem Ordner noch Dateien drin.
Ja.
Geil.
Ja, also ne, keine Dateien löschen. Und der andere ist, wie wär's denn mal hier so mit Purview und hier Retention Policies, wo ich denke, das simple Problem ist, die Lizenzen dafür hat nicht jeder.
Hat nicht jeder, ne?
Mhm. Ja.
Auf der anderen Seite sind wir uns ja beide einig, eigentlich Retention und Lifecycle Policies müssten die Unternehmen eigentlich alle haben.
Ja, wenn du in die Realität rausguckst, hat das aber nun mal nicht jeder, ne? Ja. Ich meine, klar, für Mailboxen, okay, ist ja eine Sache, aber davon, wir sprechen ja hier von Dateien und das, ja, hat leider nicht jeder Kunde. Deswegen finde ich diese beiden Workarounds ein bisschen,
Also, weißt du, wenn ich das alles so höre, weißt du, also, da habe ich schon wieder Bock, mir, keine Ahnung, irgendwo in Schweden im Wald eine Hütte zu kaufen, weil ne, Broadcom hat mir VMware madig gemacht.
Nicht in Dänemark. Okay.
Irgendwo Skandinavien, ist mir kackegal. Okay. Also Schweden, da hast du ja schon mal schnell Glasfaser am Grundstück liegen und naja, ist in Ordnung, reicht mir.
Mhm.
Weißt du, erst hat Broadcom mir VMware madig gemacht, ja.
Mhm.
Und jetzt, weißt du, Veeam gehörte mal echt zu den coolen Leuten. Ja, geile Software, aber gefühlt so seit geraumer Zeit.
Ja, es geht so. Also an VBR finde ich jetzt nach wie vor wenig. Ja, klar, die haben jetzt so die eine oder andere Sicherheitslücke, wo ich gedacht habe, das muss aber nicht sein. Aber Lennigan, wer hat das nicht, ne?
Hm.
Und also an VBR finde ich wenig auszusetzen. Ne? Aber diese beiden Vorfälle fand ich jetzt echt schockierend ein bisschen.
Ja, das ist, es zeigt halt auch so ein bisschen, so Backup ist eben kein Set it and forget it, ne?
Ja.
Also
ja,
natürlich machen wir alle Restore-Tests, aber wie gesagt, ne, man muss ja dann halt auch immer gucken, ist dieser Dateiinhalt lesbar?
Wobei, ja, aber ich sag mal, auf dem klassischen File-Server können solche Probleme ja nicht auftreten.
Ja, genau. Ja?
Also wenn, dann hat die vorher einen Anwender kaputt gemacht, sag ich mal so.
Ja, das stimmt natürlich.
Mhm.
Das stimmt natürlich. Aber also gerade diesen, ne, wir sichern Sachen und dann sichern wir ne, statt der Datei irgendwie eine HTML-Fehlerseite von der API.
Mhm.
Ah, das finde ich schon, das finde ich schon hart.
Mhm.
Das, da weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das ist natürlich, vor allem, wenn du das, also es war ja auch eine breite Palette an Versionen, das ist ja von 7.0 bis 8.3 war ja betroffen.
Ja, ja,
das,
ja.
Das ist ein Fehler, der schon seit mehreren Jahren offenbar besteht.
Mhm.
Und du kannst die Kunden ja jetzt noch nicht mal sagen, ne, installier diese Version und dann ist wieder alles cool. Nein, die Backups, die er hat, die sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Arsch.
Ja, das, ja, sind sie.
Ne? Und das finde ich halt, das finde ich schwierig.
Total.
Ne? Das kannst du auch, es ist auch schwierig halt irgendwie zu argumentieren, ne? Also auch zu erklären. Weil,
ja, ich überlege, ob es halt einen Weg gibt in irgendeiner Weise per GraphAPI in so, ich meine, wir reden ja von Dateien, das heißt im Wesentlichen SharePoint, da gibt es ja auch diese Vorgängerversion. Und ich überlege halt, ob Veeam da vielleicht Wege findet, da dran zu gehen, um ältere Versionen. Aber es ist alles irgendwie
hässlich. Aber wenn du jetzt Dateien hast, die wirklich gelöscht wurden und dann liegen die halt noch so und so lange rum. Und, ja, ich meine, klar.
Wenn man ehrlich ist, je nachdem, wie du es gesichert hast, hast du ja es auch nicht mehr, also sie können es ja nicht im Nachgang in älteren Backups noch ändern.
Ja.
Ne? So oder so. Das ist nicht schön.
Das ist schon...
Das ist nicht schön. Zumal du jetzt ja auch den Zustand hast, du weißt nicht, ob du betroffen bist, wie viel du betroffen bist.
Genau.
Na, du weißt, ich habe da Backups liegen, ich habe aber keine Ahnung.
Ja, du müsstest ja jetzt im Nachhinein, müsstest du ja eigentlich so einen Plausi-Check über die ganzen Sachen rüberlaufen lassen, ne?
Eigentlich ein Plausi-Check im Sinne von, ich gucke mir Dateigrößen an. Ne? Mhm. Also das ist die Dateigröße in der Prot und das ist die Dateigröße hier
im Backup.
Laut im Backup. Und wenn die nicht passt, aber mach das mal bei, keine Ahnung, 3000 Usern.
Genau, mit ein paar Millionen Dateien
OneDrive-Dateien,
oder auch ein paar Millionen E-Mails, ne, in Mailboxen.
Also ich glaube, da wird sich Veeam noch was einfallen lassen müssen.
Ja, also dafür, dass also ich fand auch der Aufschrei, der war erstaunlich leise.
Vielleicht wird das Produkt nicht so breit eingesetzt wie, oder nicht so häufig eingesetzt wie Backup and Replication.
Ja, ist natürlich ein guter Punkt. Ne? Also das ist ja auch etwas, was wir immer wieder beobachten, dass halt viele Kunden sagen, ja, warum soll ich mich denn da eigentlich um Backup kümmern? Das macht Microsoft dann für mich. Und die sind dann immer total irritiert.
Die sind dann irritiert, wenn man sagt,
nee. Also Backup ist schon das deine Aufgabe. Ne?
Du hast also nicht den die Kurzerklärung mit zur Shared Responsibility
gelesen.
von Microsoft gelesen.
Ja,
ne?
genau. Ne? Backup ist nämlich deine Aufgabe. Mhm. Und gut, Microsoft Backup für M365 ist halt, ja, da schrauben sie halt auch immer wieder dran rum, aber so richtig geil ist das immer noch nicht.
Also,
es ist halt immer noch nicht geil.
Nee, ist nicht gut. Nein. Ich find's auch, ich habe das jetzt auch nur, ich habe es einmal irgendwie so einen Test Restore mal beobachtet. Ich fand das echt irgendwie kompliziert. Ja. Kriegst dann so einen Link und dann können die User da drauf gehen, aber dann der Browser-Cache schießt ja dann immer wieder dazwischen und das ist total.
Das ist ja, ich fand seltsam. Das halt auch, ich glaube, das haben sie immer noch nicht geändert. Ich fand das halt auch irgendwie so doof. Typischerweise, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast dann eine SharePoint-Sicherung da drin und es kommen neue SharePoint-Sites hinzu, dann würdest du doch sagen, pass mal auf, ich möchte einfach meinen ganzen SharePoint sichern.
Nein, das geht nicht.
Nee, du musst jede SharePoint-Site musst du entweder dazu packen, du kannst ein Präfix, du kannst ja wieder das CSV-Datei hochladen, aber eigentlich musst du, ist es deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass zum Beispiel neue Mailboxen und so einfach, ne?
Neue Mailboxen. Ja. Das ist traurig.
Also, Disclaimer, guckt vielleicht nochmal selber nach, vielleicht haben sie es mittlerweile gefixt, aber.
Ja, ich war auch länger nicht unterwegs.
Typischerweise sind das hier so Sachen, die setzen wir für Kunden auf und danach geht die halt in die, in die Hoheit der Kunden über, die das dann weiter befummeln. Mhm. Aber ja. Das ging damals TM noch nicht. Ja.
Ja.
Guck mal, jetzt brauchen wir nicht mal einen Aufreger der Woche.
Nö, wir haben schon genug aufgeregt heute.
Ja, dann würde ich doch sagen, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, lasst mal eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, weil das ist tatsächlich so, ne, mit die Plattform, die uns am meisten hilft. Bewertet uns mit 5 Sternen oder einer möglichst hohen Bewertung auf den Plattformen, über die ihr uns hört. Es gibt auch immer noch Sticker, also ne, wenn ihr mal in den Shownotes ganz runterscrollt. Also erstmal sind alle Links und Quellen, die haben wir in den Shownotes, haben wir die verlinkt und wenn ihr mal ganz runterscrollt, da steht dann halt auch, wo ihr uns dann so findet auf den verschiedenen sozialen Medien und da steht auch eine Adresse, wo ihr einen an euch frankierten Umschlag hinschicken könnt und dann packen wir da lustig Sticker rein. Das gibt's also immer noch. Und ja, dann hoffen wir mal, dass viele unserer alten Hörer sich jetzt freuen, mal wieder eine neue Folge zu haben und vielleicht haben wir dann auch bald wieder ein paar neue Hörer und wir kommen ganz, ganz bald wieder. Großes, großes Ehrenwort. In diesem Sinne würde ich sagen, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss. Bis demnächst. Ciao, ciao.